Hallo und herzlich willkommen zum Netzwerk-Podcast von Hessen Metall, Frauen in Führung. Mein Name ist Melanie Sköjen, ich bin Referentin für Digitales, Technologietransfer und Startups bei Hessen Metall und bei uns im Team für das Netzwerk zuständig. Das Netzwerk Frauen in Führung besteht seit 2021 und bietet weiblichen Führungs- sowie Nachwuchsführungskräften von Hessen Metall Mitgliedsunternehmen eine Plattform für den gemeinsamen Austausch in Form von Workshops, Events und Unternehmensbesuchen. Das Netzwerk ist auf Initiative meines heutigen Gastes entstanden und ich bin sehr neugierig darauf, mit ihr über sie selbst, ihren Bezug zum Thema und die Anfänge des Netzwerks zu sprechen. Herzlich willkommen, liebe Isabel Himbert.
Vielen lieben Dank, Melanie. Ich freue mich sehr, dass du den Podcast ins Leben gerufen hast und wir jetzt direkt mit einer spannenden Folge starten.
Du hast dieses Netzwerk 2021 ins Leben gerufen. Magst du uns erzählen, wie das dazu kam?
Sehr gerne. Ich bin mittlerweile seit 6 Jahren im Familienunternehmen, seit 2019, ja, mittlerweile jetzt das 7. Jahr schon, und bin Geschäftsführerin bei der Arno Arnold GmbH. Wir stellen Schutzabdeckungen für den Werkzeugmaschinenbau her und sind damit Mitglied bei Hessen Metall. Und was für mich ganz eine spannende Erfahrung am Anfang war, ist, dass in der Metall- und Elektroindustrie Frauen in Führungspositionen noch eher eine Rarität sind. Also da hat man einfach noch nicht so viele Frauen in den starken Positionen. Und da hat mir einfach am Anfang, als ich eben in diese Geschäftsführungsposition gekommen bin, so ein bisschen der Austausch gefehlt und habe mich da an Hessen Metall gewandt und habe eben gefragt, ob es nicht die Möglichkeit wäre, da mal die starken Frauen miteinander zu vernetzen. Und war dann total begeistert, dass das auf so viel Interesse gestoßen ist und ich da auch die Möglichkeit bekommen habe, gemeinsam mit euch das Netzwerk ins Leben zu rufen und heute mehr als 100 Frauen miteinander jedes Quartal zusammenzubringen und eben Ideen auszutauschen und ich glaube auch gegenseitig zu inspirieren.
Definitiv. Ich glaube, die Inspiration spielt da eine große Rolle und vor allen Dingen auch die Möglichkeit, auch Vorbilder. Ein Vorbild zu sein oder Vorbilder auch zu finden. Ich bin jetzt so ein bisschen an den Schutzabdeckungen für den Maschinenbau hängen geblieben. Ja. Magst du mir mal sagen, was ich darunter verstehe?
Unbedingt. Kann? Ist auch ein komplexer Begriff. Vielleicht starte ich einmal ganz kurz mit unserem Unternehmen. Wir sind jetzt tatsächlich, mit mir geht das Unternehmen gerade in die 6. Generation. Wir sind schon über 160 Jahre alt, 1864 gegründet und haben eigentlich was ganz anderes gemacht. Und ich glaube, das ist bildlich sehr gut vorzustellen. Wir haben eigentlich ein Musikinstrument entwickelt, und zwar das Bandoneon. Sieht sehr ähnlich aus zum Akkordeon, ist aber der klassische Klanggeber vom Tango. Das heißt, ein Tango würde man immer auf einem Bandoneon spielen, nie auf einem Akkordeon. Und dieses Musikinstrument haben wir vor 162 Jahren entwickelt und haben das als Manufaktur in Deutschland weltweit exportiert. Tatsächlich auch viel nach Argentinien, weil dort der Tango so viel Popularität gewonnen hat. Genau, und haben also dieses Musikinstrument handgefertigt. Tatsächlich auch viel für Orchester. Und früher, der Ursprung des Unternehmens war im Erzgebirge. Dort hat man das Musikinstrument immer mit unter Tage genommen, um dort sozusagen die Arbeiter in den Pausen unter der Erde auch mit Musik sozusagen zu beschäftigen und ein bisschen für Lockerheit zu sorgen vielleicht.
So eine bewegte Mittagspause.
Genau, eine bewegte Mittagspause. Und so haben wir gestartet und dann über die Jahre, 162 Jahre, das Unternehmen muss sich natürlich auch irgendwo aktuell halten und mit der Nachfrage des Marktes mitgehen. Und die Nachfrage an Musikinstrumenten nahm dann so ein bisschen ab. Es kam dann die Hammond-Orgel auf den Markt, das war dann der Vorgänger zum Keyboard und man konnte dieses wahnsinnig komplexe Musikinstrument plötzlich per Knopfdruck spielen. Und damit nahm natürlich die Nachfrage nach dem Musikinstrument etwas ab und der Werkzeugmaschinenbau ging durch die Decke. Und mein Urgroßvater kam dann erstmals auf die Idee, das mittlere Element dieses Musikinstruments, diese Falten zu nehmen und die in Werkzeugmaschinen zum Einsatz zu bringen. Das heißt also, diese Falten, man kennt das vielleicht aus Gelenkbussen, man kennt das vielleicht kurz bevor man ins Flugzeug steigt.
Stimmt,
in dem Greifarm, ja, da sieht man so großen Faltenelemente und wir produzieren das für den Einsatz für Werkzeugmaschinen. Also Faltenelemente, immer wenn irgendwo eine Mechanik beispielsweise geschützt werden muss, dass da ja keine Späne, keine Flüssigkeit hinkommt oder als Eingreifschutz für den Menschen, wird es mit einem Faltenwerk ausgekleidet. Also darum geht es im Grunde. Und wir haben da 1930 schon das erste Patent für angemeldet und haben das so ein bisschen mit den Musikinstrumenten ausprobiert, gleichzeitig laufen zu lassen. Und dann war so viel Nachfrage da im Werkzeugmaschinenbau, dass wir uns jetzt mittlerweile nur noch auf diese Schutzabdeckung, sozusagen diese Faltenelemente, konzentrieren.
Und du bist in sechster Generation
jetzt. Genau. Genau.
Wahnsinn.
Ja, und was ganz spannend ist vielleicht, wir sind jetzt sechste Generation und es ist jetzt die dritte Generation, in der jeweils die Tochter der Familie übernommen hat und ihren starken Ehemann mit reingenommen hat. Also sowohl bei meiner Oma, sie hatte das Unternehmen übernommen und hat meinen Opa mit reingenommen. Meine Mama hatte als Einzelkind dann auch das Unternehmen übernommen und meinen Vater mit reingenommen. Gott sei Dank, ja, also immer ein tolles Duo gewesen. Und ich habe jetzt Gott sei Dank auch meinen Mann überreden können. 2021 ist er auch zu Arnold gekommen, worüber ich sehr glücklich bin.
Super, das ist gelebte Gleichberechtigung, ne?
Ja.
Was sind denn in deiner Position deine wichtigsten Aufgaben?
Wir haben uns ein bisschen aufgeteilt in der Geschäftsführung. Meine Eltern sind tatsächlich auch im Unternehmen noch drin, um uns strategisch zu beraten. Aber das operative Tagesgeschäft obliegt meinem Mann und mir. Und wir haben uns da fachlich ein bisschen aufgeteilt. Er ist promovierter Finanzwirt. Entsprechend macht es Sinn, dass bei ihm das Controlling-Thema gut aufgehoben ist und die Materialwirtschaft, Einkaufsthemen und auch Internationalisierung. Bei mir liegen die Themen Produktion, Logistik und tatsächlich auch ein paar Key-Accounts sowie das Thema Personal. Genau, und da haben wir uns aufgeteilt, aber man muss auch sagen, wir sind Mittelständler und irgendwo sind dann auch die Linien ein bisschen verschwimmend und man arbeitet auch irgendwie dann an allen Themen gemeinsam und das macht ja auch Spaß. Ist natürlich auch eine Herausforderung mit dem Ehemann, so eng, wir sitzen Kopf an Kopf im Büro, aber ich muss sagen, es ist auch einfach unfassbar spannend und auch bereichernd, sich da, ja, es ist mehr als ein Job für uns, es ist wirklich unser Leben.
Ich glaube, das hat man ja häufig, wenn Lebenspartner gemeinsame Unternehmen führen, dann gibt es so die Beziehung im Tagesgeschäft und zu Hause kann man aber dann auch wiederum in die Beziehung quasi im Privatgeschäft
ja.
vielleicht führen. Und auf der anderen Seite denke ich mir, es ist mit Sicherheit auch nicht schlecht, weil ihr kennt euch.
Ja.
Ne? Und ihr könnt euch einschätzen. Und häufig ist ja im beruflichen Kontext genau dieses Einschätzen des Gegenübers kann ja schwierig sein.
Ja, ja.
Insofern stelle ich mir das eigentlich ganz praktisch vor, wenn du im Endeffekt an der Mimik auch schon erkennen kannst.
Wie ernst ist die Lage?
Ja, genau, genau. Muss ich mir gerade Gedanken machen oder ist jetzt gerade alles noch gut?
Das stimmt.
Hast du denn gerade Themen, irgendwie besonders innovative Themen oder ich meine, jeder redet gerade von Transformation und Organisationsstrukturen, die neu aufgestellt werden müssen. Gibt es bei dir gerade irgendein Thema, was dich gerade besonders begeistert?
Also, was ich besonders spannend finde, ist, dass wir ja als Unternehmen uns nicht auf unserem bisherigen Erfolg ausruhen dürfen. Das heißt, wir müssen ja immer schauen, dass wir nah am Kunden bleiben und auch nach dessen Bedürfnissen und das, was tatsächlich dann auch nachgefragt wird. Ja, ich denke immer, das entscheidet so ein bisschen eine Idee von einer Innovation. Ja, eine Innovation ist erst dann eine richtig gute, wenn sie auch nachgefragt wird. Ja, und dann auch in der Praxis sozusagen Anwendung findet. Und ich glaube, das ist sozusagen der spannende Faktor hier, einfach möglichst nah auch an den Kunden zu bleiben, im Gespräch zu bleiben, zu hören und zu identifizieren, okay, das und das wird gebraucht und sich dahin auch zu entwickeln. Wir machen ganz viele neue Produktinnovationen. Wir sind sehr stolz. Wir haben, glaube ich, aktuell über 100 aktive Patente.
Oh, wow, das ist viel.
Ja, das ist viel. Und ich glaube, das ist auch ja, ein Zeichen dafür, wie gerne wir auch erfinderisch tätig sind, ja? Um dann aber eben auch Lösungen zu finden, die auch tatsächlich nachgefragt werden. Und das macht mir besonders viel Freude, da die Zusammenarbeit mit meinem Team. Und wir haben viel auch Bottom-up-Innovation. Ich versuche mal stark dadurch, dass ich eben gemeinsam mit unserem Produktionsleiter für die Produktion verantwortlich bin, auch da sozusagen die Ideen zu hören und zu sehen. Und wenn man das schafft, irgendwie, dass die Teams miteinander kommunizieren, ich glaube, das ist das Beste, was passieren kann. Ich glaube, es hat mal von Siemens einer der Vorstände gesagt, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß, wäre Siemens unschlagbar. Ist schon etwas älter, das Zitat, aber irgendwie, ich finde es wirklich genial, ja, weil man muss wirklich sicherstellen, dass das Wissen im Unternehmen an den richtigen Stellen ja auch bekannt ist. Nicht nur, dass irgendwo in irgendwelchen Akten begraben ist, ja, wir wissen, wie das geht, sondern dass man auch darüber spricht und auch die Abteilungen voneinander wissen, okay, das sind Themen, woran wir arbeiten sollten.
Setzt eine gute Kommunikation voraus, ne? Ja. Einen guten Austausch, so abteilungsübergreifend.
Ja.
Und vor allen Dingen auch ein Vertrauen.
Ja.
Abteilungsübergreifend.
Ja.
Ne? Du sagst, ihr habt diese Bottom-up-Strategie, das heißt, viele Innovationen kommen bei euch tatsächlich aus dem Arbeitsalltag, aus dem aus eurem Unternehmen.
Mhm.
Aber habt ihr auch so ein bisschen einen Blick darauf, was draußen passiert? Also welche Startups kommen da jetzt gerade mit Themen, die vielleicht für euch auch interessant sind? Habt ihr da auch schon mal kooperiert mit dem einen oder anderen Startup?
Ja, sehr viel. Wir haben unter anderem auch ein ganz großes Projekt gemacht mit der TU Darmstadt, zusammen ein Forschungsprojekt, wo es um Predictive Maintenance ging, intelligente Schutzabdeckungen zu entwickeln. Wir sind auch mit vielen Startups in Kontakt. Man muss natürlich schauen, dass man auch eine Organisation auf dem Weg mitnimmt und nicht überfordert. Ja? Ich bin sehr begeisterungsfähig. Ich habe selber in einigen Startups gearbeitet und ja, tendiere dann dazu, am liebsten alle Lösungen gleichzeitig umzusetzen. Aber man muss natürlich auch schauen, okay, wo priorisiere ich und wo bringt es jetzt einen tatsächlichen Mehrwert für mein Unternehmen. Es gibt ja auch die ganz tolle Veranstaltung von Hessen Metall. Startups Meet in Hessen Metall. Finde ich großartig und ich glaube, man muss da im Austausch bleiben, aber sich auch klar fokussieren, wo sind die Felder, wo es einen tatsächlichen Mehrwert schafft und nicht nur aus Begeisterung sozusagen was zu implementieren.
Wir haben ja innerhalb unseres Netzwerks auch Startup-Gründerinnen. Mhm. Sind ja auch nicht alles etablierte oder Traditionsunternehmen, sondern wir haben ja auch junge Startups. Jetzt sagst du hast selbst auch schon in Startups gearbeitet.
Mhm.
Wie ist denn da der Unterschied? Jetzt bist du Geschäftsführerin eines Traditionsunternehmens, weißt aber, wie Startup geht.
Mhm.
Würdest du da sagen, da gibt es riesengroße Unterschiede oder ist es dann doch irgendwie dasselbe in klein und grün?
Ich kann ja ein kurzes Beispiel nennen. Während Covid hatten wir tatsächlich die Herausforderung, dass natürlich plötzlich der Auftragseingang stark rückläufig war. Und wir kamen dann tatsächlich im Team auf die Idee, warum wollen wir nicht auf unseren Anlagen Gesichtsvisiere produzieren? Wir hatten nämlich die Möglichkeit dazu, da eben aktiv zu werden. Und ich habe dann über Nacht tatsächlich einen Online-Shop aufgebaut. Und wir haben also angefangen, plötzlich ein Produkt B2C zu verkaufen. Jetzt muss ich dazu sagen, also das war nicht um Gewinn zu machen, sondern wir haben das zu den Selbstkosten verkauft, ja, und dann auch noch jedes Zehnte davon gespendet. Also letztlich bin ich froh, wenn wir jetzt nicht wahnsinnig Verlust dadurch gemacht haben. Aber was ich toll fand, wir konnten einen positiven Beitrag für die Gesellschaft leisten. Viel auch tatsächlich werden die bis heute noch nachgefragt in Dialysezentren zum Beispiel. Die wir verkaufen, unter anderem über Engelbert Strauß. Und was so wahnsinnig spannend daran war, ist, dass wir als Unternehmen, die immer B2B fokussiert waren, plötzlich ein Produkt hatten, das sozusagen der Endkonsument nachgefragt hat, das innerhalb von 24 Stunden verschickt werden sollte, wo der Endkonsument auch mal angerufen hat und gefragt hat, wie baue ich das jetzt nochmal genau auf? Ja? Und das hat, glaube ich, eine ganz große Geschwindigkeit in unser Unternehmen gebracht und irgendwie auch eine Euphorie. Und viele Abteilungen haben zusammen gearbeitet. Ja? Die Materialwirtschaft hat zum Beispiel eine gläserne Folie organisiert, die sehr gut für die Augen auch ist, dass das eben nicht augenschädlich ist. Dann hat der Vertrieb dafür gesorgt, dass wir das eben an den Mann bringen. Ja, wo geht das hin? Die Produktion hat sich überlegt, okay, wie produzieren wir das jetzt? Das war halt einfach eine super spannende Zeit und deswegen muss ich sagen, bin ich froh, dass ich so ein kleines bisschen Startup-Spirit in unser Unternehmen gebracht habe. Aber ein ganz klarer Unterschied ist, glaube ich, wir sind weniger risikoorientiert oder mehr risikoavers. Als Familienunternehmen plant man ja immer davon, wie übergebe ich das Unternehmen auch wieder in die nächste Generation, auch wenn das jetzt sehr früh gedacht ist, aber wir denken immer in sehr langen Horizonten. Als Startup denke ich ja bis zum nächsten Finanzierungshorizont. Und ich glaube, das ist wirklich einer der Punkte, wo ich sagen muss, da sind wir einfach vorsichtiger und wollen natürlich lieber langsam und profitabel wachsen. Statt eben mit Fremdkapital dann.
Ja, du hast es gerade angesprochen, die nächste Generation ist ja schon am Horizont zu erkennen. du bist ja Mutter, genau. Hast einen 3-jährigen Sohn, das genau. Hast du mir vorhin schon erzählt. Das heißt, du bist neben deiner Tätigkeit als Geschäftsführerin, neben dieser ganzen Verantwortung auch noch verantwortlich für so ein kleines Wesen. Ja. Wie kriegst du das unter einen Hut? Ist das einfach? Ist das schwer? Kann man es so gar nicht sagen? Also wie machst du das und was stellt sich dir da so täglich mal mehr oder weniger in den Weg?
Ja, also zuallererst, ich bin so froh über meinen kleinen Sohn Georg. Er ist mein ganzes Glück und ich glaube, er ist auch einer meiner Energiequellen, ja, der mir dann auch immer wieder beweist, dass das alles schaffbar ist. Aber ich möchte auch kein Blatt vor den Mund nehmen. Ich finde es eine echte Herausforderung. Ich finde es echt tough und ich muss sagen, ich bin froh, dass ich so eine starke Familie um mich herum habe, die mich unterstützt, mein Mann auch unterstützt, wo es geht, weil ich weiß nicht, wie ich das machen würde, wenn ich jetzt noch alleine wäre, muss ich wirklich sagen. Das ist eine echte Herausforderung. Er geht jetzt in die Kita, insofern ist unser Tag sehr klar strukturiert und ich glaube auch, meine Effizienz ist sehr hoch geworden, weil die Zeit, die ich habe, muss ich wahnsinnig effizient nutzen, um mit allem durchzukommen und habe dann natürlich ein Netzwerk mit Babysitter etc. alles aufgebaut. Man sagt ja manchmal so, it takes a village.
Yes.
Und das kann ich nur bestätigen. Also insbesondere, wenn dann die Kleinen krank werden. Man hat gerade das Gefühl, man hat alles im Griff, ja, und dann werden sie krank und alles startet wieder von neu. Also ich finde es eine echte Herausforderung und ich muss sagen, ich bewundere auch alle Frauen, wie sie das machen. Also gerade in so einer Führungsposition, man möchte ja irgendwie allen gerecht werden. Und wenn man im Job besonders gut ist und besonders effizient ist, hat man weniger Zeit fürs Kind. Wenn man fürs Kind besonders viel da ist, dann geht das vielleicht zu Lasten des Jobs. Jetzt muss ich sagen, habe ich natürlich das ganz, ganz große Privileg im Familienunternehmen, dass ich den Kleinen auch mal mit in die Firma nehmen kann. Ja, das weiß ich, dass das alles andere als selbstverständlich ist. Und er weiß ganz genau, welche Kollegen ihren Hund mit hat und an welchem Schreibtisch er da mal kurz streicheln kann und welcher anderer Kollege immer eine Keksbox da seinen Stuhl stützen hat und welche Kollegin immer Seifenblasen hat. Also deswegen, er ist da fast mit zu Hause und das wiederum finde ich auch so schön, weil genauso bin ich auch aufgewachsen. Ja? Das Unternehmen war einfach präsent und ich glaube, so ist das für ihn schon jetzt. Ja,
ja. Das heißt, er hat da im Endeffekt sein zweites Zuhause in Anführungszeichen.
Ja. Auf jeden Fall sind ein paar Spielsachen auch in meinem kleinen Schreibtischcontainer.
Wenn das möglich ist, finde ich sowas super. Ich kenne das auch von Bekannten, wo, wenn mal Not am Mann oder an der Frau ist, wo dann auch Chefs oder Chefinnen sagen, bring's mit. Ne, kriegen wir irgendwie gemanagt, bevor du ausfällst. Jeder guckt mal. Finde ich immer. Also das finde ich immer unheimlich menschlich. Ist wahrscheinlich sehr spezifisch auf die Unternehmen oder auf die Arbeitgeber dann zu sehen, aber diesen menschlichen Blick da drauf, ja, den finde ich oft, den finde ich wichtig und er kommt mir häufig auch zu kurz, ja, ne? Gerade ja, in diesen ganzen Betreuungsdebatten, ja, ja, wo wir dann heute sagen, die Frauen sollen auf jeden Fall mehr arbeiten, aber dann fällt die Kita einfach wieder dreimal im Monat aus, weil eben Krankheit, pädagogische Tage oder sonstige ja, wichtige Dinge sind. Und ja, insofern finde ich gerade so diesen menschlichen Aspekt in diesem ganzen System, persönliche Meinung, ohne den geht es gar nicht. Und wenn wir mehr davon hätten, dann wäre es vielleicht noch ein Ticken besser.
Ja, ja.
Du hast ja jetzt in deiner Position natürlich auch Angestellte. Mhm. Wie viele sind das bei euch?
Wir sind jetzt schon fast 100 oder ja, schon fast, ehrlicherweise fast über 100, ja.
Wow.
Also insgesamt, wir haben noch einen asiatischen Standort, sprechen wir nachher noch zu. Ja. Genau, also ich spreche jetzt über alle Standorte hinweg.
Mhm. Ja, und was macht denn für dich gute Führung aus?
Ich glaube, es ist tatsächlich die Kommunikation. Vielleicht kann ich ganz kurz dazu ein bisschen ausschweifen. Bevor ich ins Familienunternehmen gegangen bin, habe ich bei Google gearbeitet. Direkt nach meinem Studium habe ich dort als Festangestellte in Dublin in der Europazentrale meinen ersten Job gestartet. Und ich habe in dieser Zeit unglaublich viel über Führung gelernt. Weil ich habe, man sagt ja oft, oder Google ist vielleicht bekannt als einer der beliebtesten Arbeitgeber weltweit, und ich glaube wirklich, dass dieses Führungsthema eins der Schlüsselpunkte davon oder Schlüsselaspekte davon ist. Und zwar habe ich dort gelernt, dass man immer im guten Austausch mit seinem Team ist. Und zwar in so Weekly Meetings, One-to-Ones. Ich mache das tatsächlich auch mit meinen Führungskräften. Ich tausche mich einmal die Woche fix aus. Dabei geht es dann immer darum, was war in der letzten Woche, was waren meine Erfolge, was waren meine Roadblocker, was hat mich irgendwie daran gehindert, meine Ziele zu erreichen, was nehme ich mir vor für die kommende Woche, wie geht es meinem Team und auch so ein bisschen, was habe ich noch für, ja, sagen wir mal, think outside the box, für Ideen, auch abteilungsübergreifend, wo wir noch stärker werden sollten. Ich glaube, das ist für mich einer der zentralen Punkte in Führung, dieses Gespräch, diese Nahbarkeit und auch ja, gemeinsame Zielsetzungen und dann aber eben auch Evaluation, habe ich diese Ziele der letzten Woche erreicht? Das finde ich bei Führung sehr wichtig, dass man die Menschen einfach mitnimmt. Jetzt kann ich das natürlich nicht mit allen 100 Mitarbeitern gleichzeitig machen. Ich kann aber alle unsere 100 Mitarbeiter in unserer Größe noch mit Vor- und Nachnamen kennen. Das tue ich auch. An unserer Weihnachtsfeier sind auch immer Partner und Kinder mit eingeladen. Ich freue mich auch immer, die zu kennen. Ich denke immer, die Partner sind nicht zu unterschätzen, weil diejenigen sind dann auch, sag ich mal, das Support-System oder vielleicht auch dann die Motivatoren, dass man dann am Montag wieder glücklich zur Arbeit geht, ja. Genau, und ich glaube, das ist für mich das Wichtigste bei Führung, Kommunikation und Dialog mit dem Team. Mhm. Ich kann nur ein Team auf meine Reise, auf meine strategischen Ziele mit hinnehmen, wenn ich im Austausch bin und meine Ziele auch kommunizieren kann und gemeinsam da alle mitnehme, ja.
Jetzt hast du ja gesagt, du bist deiner Mutter gefolgt. Deine Mutter und dein Vater sind noch in der strategischen Beratung ein bisschen drin. Das heißt, deine Mutter war vor dir die Geschäftsführerin.
Meine Eltern waren beide Geschäftsführer. Heute ist meine Mutter Generalbevollmächtigte. Mein Vater ist noch in der Geschäftsführung drin. Inhaltlich bin ich tatsächlich mehr meinem Vater gefolgt.
Mhm. Wenn du jetzt Entscheidungen zu treffen hast, wo du knabberst, wo du sagst, boah, ganz schön viel, ganz schön groß. Sind da deine Eltern deine Ratgebenden oder hast du andere Geschäftsführerinnen, mit denen du im beruflichen Kontakt stehst und dich berätst, also so sprich Peer Groups irgendwie. Wie fällst du Entscheidungen, bei denen du sagst, ich möchte mich beraten mit irgendjemandem?
Also in erster Instanz ist es natürlich immer mein Mann, weil wir eben da gemeinsam auch die Wege ebnen wollen und gemeinsam eben unsere Strategie verfolgen wollen. Und dann natürlich im zweiten Schritt auch noch meine Eltern. Wenn das jetzt ganz schwierige Entscheidungen sind, dann hole ich die immer dazu mit ab. Ja? Ich denke, Meistens ist es so, wir haben ja alle das gleiche Ziel. Also wir wissen, wir wollen das Unternehmen auch wieder in die 7. Generation und noch viele weitere bringen. Und ich glaube, wenn man das gleiche Ziel hat, dann auch wenn die Wege dahin vielleicht etwas anders sind, aber man wird sich immer einig. Mein Bruder ist für mich noch ein sehr starker Berater. Mein Bruder ist 7 Jahre älter, hatte sich jetzt dagegen entschieden, operativ ins Unternehmen zu kommen, ist aber ein sehr, sehr guter strategischer Berater für mich. Und dann muss ich sagen, hilft es mir schon auch immer im Austausch mit anderen Unternehmen zu bleiben, gerade um auch so ein bisschen die Perspektive eben über Arnold hinaus aus der Industrie zu hören. Wie bewerten denn andere Unternehmen gerade die Lage? Und da ist Hessen Metall sicherlich einer der ersten Anknüpfpunkte, wo ich anrufe.
Auch schön zu hören. Du hast vorhin ganz kurz gerade gesagt, ihr habt noch eine Niederlassung im Ausland.
Genau.
Was sind denn da gerade, oder jetzt, wir leben in einer Zeit, in der politisch wahnsinnig viel passiert. Ja, mhm. Es gibt viele Unsicherheiten. Wir wachen morgens auf und hören Nachrichten, die uns erstmal einen Schreck versetzen oder ne, die uns verunsichern. Was sind gerade für dich oder welche Herausforderungen siehst du gerade im Bezug auf auch die Branche, in der ihr ja tätig seid und auch im Hinblick auf diesen internationalen Blick eures Unternehmens?
Ja. Also vielleicht, um dazu kurz abzuholen, meine Eltern und alle Generationen davor haben immer auf den Standort Deutschland gesetzt. Wir hatten immer hier unsere Basis und zwar meinen Eltern unglaublich wichtig, hier sozusagen den Hauptstandort zu haben. Jetzt ist es tatsächlich so, dass mein Mann und ich als einer der ersten großen Entscheidungen gesagt haben, wir möchten einen Standort in China eröffnen. Das haben wir aber nicht gemacht aus Kostengründen. Dafür würde man heute nicht mehr nach China gehen. Dafür geht man vielleicht nach Vietnam oder nach Indien, aber nicht mehr nach China. Wir haben die Entscheidung getroffen aufgrund unserer Kunden. Und zwar sind unsere Kunden eben die großen Werkzeugmaschinenbauer, die international tätig sind und die international, global verschiedene Standorte haben. Und da ist China einfach der größte Wachstumsmarkt und eben auch sehr wichtig für unsere deutschen oder Dach-OEMs, die dort eben Standbein haben. Jetzt ist es so, wir hatten auch in der Vergangenheit viel Geschäft in Asien und haben aber eben unsere Produkte von Deutschland aus nach Asien exportiert. Doch während Covid hat sich sehr, sehr viel verändert. Deutschland hat gesagt, okay, wir müssen mehr lokal sourcen, ja, zum einen aus Nachhaltigkeitsgründen, aber zum anderen auch aus Verfügbarkeitsgründen, ja. Wir haben hier lokal bei uns geschaut, okay, wie stellen wir unsere Supply Chain resilient lokal in Europa auf? Und das Gleiche hat Asien getan. Und ich finde, der Aspekt wird manchmal so ein bisschen in den Medien in den Hintergrund gerückt, denn auch China hat sich Gedanken gemacht, wie gehe ich in dieses Decoupling und beziehe meine Produkte jetzt lokaler. Und da geht es eben auch darum, ich spare Transportkosten, es ist nachhaltiger und ich habe keine Zölle. Natürlich auch gerade aktuell ein spannendes geopolitisches Thema. Ja. Und hat dann im Grunde gesagt, okay, lieber Lieferant in Deutschland, wenn ihr unser globaler Lieferant sein wollt, dann erwarten wir auch, dass ihr einen asiatischen Standort habt und die gleichen Produkte in Asien liefern könnt, die ihr uns hier liefert. Wir aber eben nicht den Transport haben, nicht die Zölle haben und die Verfügbarkeit eben sofort. Und deshalb haben wir uns tatsächlich mitten in Covid 2022, war da tatsächlich noch Hochphase, entschieden, dort einen Standort zu eröffnen. Mein Mann und einige unseres Teams waren auch für längere Zeit drüben und sind dann tatsächlich in so chinesische, ich sag jetzt mal Quarantäne-Hotels,
wow, okay,
zur Unterkunft gegangen. Dann 2 Wochen und Hotel klingt so luxuriös, das war es nicht. 2 Wochen in einer Unterbringung, wo man weder ein Fenster öffnen durfte, noch aus der Tür gehen durfte auf 10 Quadratmeter, um dort eben den Standort aufzubauen. Das haben wir heute gemacht. Wir sind sehr, sehr stolz darauf und das funktioniert gut. Und wir beliefern aber jetzt eben nicht unsere deutschen Kunden aus Asien, sondern es ist China for Asia und Deutschland für Europa.
Ja, ja.
Genau. Jetzt war es lang geworden,
meine Erklärung. Ich habe gerade drüber nachgedacht, das ist so ein Aspekt, den, weil du gerade sagst, ihr habt das nicht aus Kostengründen gemacht, sondern einfach aus Versorgungsgründen.
Ja.
Ich finde, das ist ein Aspekt, der bestimmt bei vielen Unternehmen auch eine Rolle spielt, aber darüber habe ich jetzt noch nie gehört, dass man redet. Mhm. Ne? Mhm. Wenn du irgendwie gehört hast, ein Unternehmen baut jetzt einen Standort in China auf, hat man immer gesagt, ja, die wollen halt Kosten sparen. Ja. Ne? Das geht dann zu Lasten der Mitarbeitenden hier vor Ort, ja. Und das machen die wegen dem Geld.
Ja.
Das war gerade so ein Punkt, über den ich jetzt gerade nachgedacht, ja, habe, dass das mit Sicherheit nicht nur ihr seid, die aus den Gründen, ja, der Verfügbarkeit und der, ne, dass Zölle wegfallen, solche Entscheidungen getroffen haben. Genau.
China ist gar nicht im Verhältnis so viel günstiger zu Deutschland. Mhm. Also da gibt es einfach andere Low-Cost-Länder in Asien, die, wenn man wirklich aus Kostengründen diese Entscheidung trifft, deutlich attraktiver sind.
Ja. Habe ich jetzt echt was gelernt gerade. Ne? Also ich finde, es ist ein anderer Blickpunkt, ne? Also da ein anderer Blickwinkel darauf und auch etwas, was man durchaus mal hinterfragen darf, wenn so Entscheidungen getroffen werden. Ne? Ja. Dass man da auch mal hinterfragt, ist es aus Kostengründen oder ist es aus Verfügbarkeitsgründen, ja, dass die Entscheidung getroffen, ja, wird. Ne?
Ja.
Das ist ja alles, also wenn ich mir das jetzt aus meiner Perspektive anhöre, was du so alles machst und welche Art von Entscheidungen du triffst und wie viel Verantwortung du hast, das ist ja kein Vergleich zu dem, was ich mache zum Beispiel.
Das will,
ne?
Ich jetzt gar,
nein,
nicht
also
sagen, ja,
vom, wenn ich versuche, mich da reinzudenken, dann erscheint mir das, was du machst, um ein Vielfaches komplexer, größer und sicherlich auch verantwortungsvoller. Ne? Denn ich meine, alleine nur die 100 Mitarbeitenden.
Ja, ja.
Du bist zwar im Prinzip familiär darauf vorbereitet worden, mhm, oder hast, aber du hast ja irgendwann auch mal die Entscheidung getroffen, mhm, wenn dein Bruder sagte, er möchte das nicht. Du hast ja irgendwann mal gesagt, mache ich.
Ja,
ich übernehme
wir
das
haben
dann.
Tatsächlich, genau. Also tatsächlich 2015 haben wir in der Familie besprochen, oder meine Eltern hatten uns eigentlich die Frage gestellt, habt ihr euch eigentlich mal Gedanken gemacht, wie wir mit dem Familienunternehmen in Zukunft weiter agieren wollen? Ja, ich glaube, die Frage kam dann auch so ein bisschen altersbedingt, dass man sich eben mehr darüber Gedanken macht, wie geht es auch in Zukunft weiter? Und natürlich war auch die Option auf dem Tisch, okay, man könnte einen externen Geschäftsführer mit reinholen, ja. Und ich hatte aber eigentlich, muss ich sagen, schon sehr großes Interesse daran, das operativ zu führen. Mein Bruder hat auch großes Interesse am Unternehmen, das möchte ich gar nicht kleinreden. Ihn interessiert Arnold sehr. Er möchte es nur nicht operativ machen und eben eher bei strategischen Entscheidungen auch involviert werden. Genau, und ich muss sagen, damals im Studium habe ich gar nicht so vielen Kommilitonen von meinem Familienunternehmen erzählt. Es ist ein bisschen absurd, obwohl ich damit so präsent aufgewachsen bin und das wirklich, meine Eltern haben immer gesagt, das ist ihr drittes Kind, habe ich im Studium gar nicht so vielen davon erzählt, weil ich habe immer gedacht, ja Mensch, das ist ja irgendwie das gemachte Nest und man geht dann in das Unternehmen und das ist ja so einfach, sage ich mal. Und ich hatte dann immer das Bedürfnis, nee, ich möchte mich woanders beweisen. Ja, habe dann in meinem Studium irgendwie 7 Praktika in unterschiedlichen Unternehmen gemacht und wollte nie, dass irgendwie meine Eltern mir helfen, mit Beziehungen irgendwas zu bekommen, sondern ich wollte immer ganz auf eigene Faust sozusagen mich überall bewerben und zeigen, was ich drauf habe. Und bin dann eben deshalb auch nach dem Studium eben zu Google gegangen, weil ich gesagt habe, also in ein gemachtes Nest will ich mich jetzt nicht setzen. Und ehrlicherweise, heute lache ich so über meine Naivität, weil ich glaube, es ist so weit weg von einem gemachten Nest. Ich glaube, die Entscheidung, in ein Familienunternehmen zu gehen, ist eine der schwierigsten Entscheidungen, die man treffen kann. Weil man muss sich, glaube ich, schon noch mal viel mehr beweisen, dass man nicht nur in dieser Position ist, weil man die Tochter der Familie ist, sondern dass man das legitim auch aus Leistungsgründen schaffen kann, diese Position, und sich da auch das Vertrauen der Mitarbeiter zu gewinnen, das Vertrauen der Kunden, insbesondere als junge Frau in einem total männerdominierten Umfeld. Ich habe keine einzige Frau beruflich als Ansprechpartnerin, weder auf Kunden- noch auf Lieferantenseite, geschweige denn eine junge Frau. Ja, das muss ich sagen, Das habe ich vollkommen unterschätzt und bin aber total froh, jeden Tag zu merken, dass es die richtige Entscheidung war. Und bin auch total froh über mein Team, die sich auf mich eingelassen haben.
Das wäre jetzt meine nächste Frage. Wie war das dann? Ich meine, das Team war ja schon vorher auch eine Frau in der Geschäftsführung gewohnt. Das war ja jetzt keine Überraschung in dem Sinne. Ja. Aber du warst ja sicherlich auch einiges jünger als ein Teil der Belegschaft, die mit Sicherheit auch in Abteilungsleitungsfunktionen oder so saßen. Hattest du das Gefühl, oder anders gefragt, du sagst, auf der einen Seite wolltest du vermeiden, dass es heißt, sie setzt sich ins gemachte Nest und hast deswegen diese Informationen so ein bisschen für dich behalten. Und dann musstest du dich aber auf der anderen Seite, als du angefangen hast, doch beweisen und zeigen, ich kann das. Ja. Hattest du da Momente, wo du das Gefühl hattest, gerade weil du eine junge Frau bist, wirst du da gerade ein bisschen unterschätzt? Oder war es eher so, dass du dich beweisen konntest, also dass es hieß, ja, mach mal?
Also ich glaube, viel hat da tatsächlich mit dem Vertrauen meiner Eltern zu tun, dass sie mir überhaupt die Möglichkeit gegeben haben und da auch so das Vertrauen in mich gesetzt haben. Mir persönlich ist es immer lieber, also unterschätzt zu werden, als überschätzt zu werden. Mhm. Ich finde das gar nicht so schlimm, wenn man unterschätzt wird. Dann kann man doch erst recht zeigen, was man drauf hat. Ja.
Ist das auch was, was du jetzt jüngeren Frauen oder anderen jungen Frauen mitgeben würdest, die vielleicht auch in ihrem Unternehmen gerade überlegen, ob sie sich auf eine Führungsposition bewerben?
Also in jedem Fall. Ich würde sagen, go for it. Ich glaube, was einem halt bewusst sein muss, ist das auch mit viel Arbeit einherkommt. Ja? Also man bekommt ja nichts geschenkt sozusagen. Also man muss sich das schon auch erarbeiten. Auch das Vertrauen, den Respekt der Mitarbeiter. Aber für mich trägt das so viele Früchte und ich bin daran wirklich sehr gewachsen. Ich würde sagen, kein Tag ist wie der andere bei mir. Und das ist das, was mich für mich so reizvoll macht. Ja? Und ich glaube, wenn man von der Persönlichkeit sich dafür bereit fühlt, ja, auch mal ein bisschen außerhalb der Komfortzone zu sein, dann kann man auch mutig sein und das machen, wenn einem bewusst ist, dass das mit Arbeit einherkommt. Ja?
Yeah.
Also ich kann jeden nur ermuntern, der weiß, dass, dass es wirklich eine großartige Chance ist. Ich glaube, genauso auch für das Unternehmen eine großartige Chance.
Das denke ich halt auch. Also gerade auch der Blickwinkel oder die Sichtweise von jungen Frauen in Unternehmen. Ja. Einfach da mal so ein kleines bisschen so diesen Blickwinkel zu verschieben und zu gucken, wie werden denn da die Dinge wahrgenommen? Oder welche Veränderungen werden denn da angestoßen, die dem Unternehmen zugutekommen?
Ja.
Ne? Gibt es für dich etwas, wo du sagst, da habe ich jetzt ein Projekt, da arbeite ich gerade drauf hin oder ich habe eine Vision, das möchte ich gerne in x Jahren erreichen. Mhm. Dieses Ziel habe ich mir gesteckt. Also man arbeitet ja meistens in seinem, meistens auf irgendetwas hin. Gibt es etwas, was du gerade vor Augen hast, wo du sagst, das ist so mein nächstes Thema, was ich angehe?
Für die kommenden Jahre nehme ich mir vor, dass wir weiterhin mit einem offenen Ohr am Markt bleiben, um rauszufinden, was sind die Produkte oder was ist das Bedürfnis der Kunden, dass wir erfüllen könnten, aber gleichzeitig ehrlicherweise auch, dass wir gewappnet sind für alles, was auf uns zukommt, die geopolitischen Spannungen, die uns beschäftigen. Auch Deutschland als doch mittlerweile Standort mit strukturellen Problemen, dass wir zu langsam und zu teuer sind, dass wir da sozusagen gute Wege finden, um eben langfristig erfolgreich zu sein und die Stärken, die wir haben, zu nutzen, zu zeigen und auch daraus langfristig zu wachsen, um wettbewerbsfähig am Markt zu bleiben. Und ich glaube, das klingt jetzt so allgemein, aber das ist ein echter Wunsch von mir für die kommenden Jahre, dass wir unser Team an Bord halten, hoffentlich weiter wachsen und allen Herausforderungen, die sowohl strukturell sowie geopolitisch als auch wirtschaftlich im Land auf uns zukommen, dass wir diesen ganzen Herausforderungen trotzen.
Ja, auf jeden Fall. Also schweres Thema vor allen Dingen auch. Ja. Ne? Also letzten Endes hat man ja auch immer nur bis zu einem gewissen Punkt selbst die Handlungsmöglichkeit, kann was beeinflussen und andere Dinge werden dann eben auch von, ja, von außen beeinflusst beziehungsweise entschieden und man muss reagieren.
Ja.
Ich glaube aber tatsächlich, dass da auch unser Netzwerk ein ganz toller, eine ganz tolle Quelle von Innovation und Information ist.
Absolut.
Ne? Also dass gerade, ihr seid ja nicht das einzige Unternehmen, die diese, ne, unter den geopolitischen und strukturellen Schwierigkeiten leiden.
Absolut.
Und ich kann mir vorstellen, dass auch der Austausch mit anderen Geschäftsführerinnen oder Produktionsleiterinnen oder HR-Managerinnen, es ist ja relativ divers von den Aufgaben, die wir da haben, sehr wichtig ist, um auch zu schauen, wie gehen denn andere Unternehmen gerade mit diesen Situationen um? Kann man da vielleicht voneinander lernen oder kann man vielleicht in bestimmten Bereichen auch kooperieren? Ne? Also
absolut. Und ich muss sagen, das, was ich daran so an unserem Hessen-Metall-Netzwerk schätze, ist das direkte Feedback. Sozusagen nochmal von der Seite, weil das war ich bei Google wahnsinnig gewohnt, dass man die ganze Zeit Feedback bekommen hat. Ja, das muss man natürlich erstmal lernen, damit umzugehen. Aber das schätze ich so an unserem Netzwerk, dass wir kein Blatt vor den Mund nehmen und sagen, okay, ich höre das jetzt nur aus deiner Perspektive und von dem, was du mir sagst, würde ich dir jetzt knallhart ins Gesicht sagen, das ist doch ja. Und manchmal hilft es, selbst wenn dann nicht jede Empfehlung eins zu eins so umzusetzen ist, aber manchmal hilft es, Gedanken oder Themen, die man hat, mal in einem neutralen Rahmen, in einem geschützten Rahmen zu besprechen und sich einfach mal externen Input zu holen. Ach so, ja, sowas hatte ich auch schon mal. Ich habe im Übrigen ABC gemacht und A und B passen überhaupt nicht, aber über C denke ich nach. Ja. Und das nehme ich mit nach Hause und habe mir einfach nochmal, sag ich mal, aus meiner Bubble raus nochmal Ideen reingeholt. Und das ist nochmal was anderes, als wenn ich einfach zu einem Event gehe, wo ich eine Frontbeschallung habe und nur zuhöre, sondern ich gehe da in einen vertrauten Rahmen und bekomme direktes, knallhartes Feedback. Ich würde das so und so machen. Mhm. Also für mich bist du da zu weich in der Entscheidung. Da musst du härter durchgreifen. Oder hey, das ist doch super, erkenn das doch mal an. Manchmal hilft das, sowas nochmal von extern zu hören, um eigene Perspektiven vielleicht nochmal einzurücken, ja. Und das ist das, was ich so schätze an diesem Austausch. Und auch manchmal muss man sagen, wenn man gar nicht so, wenn es gar nicht um die thematischen Dinge geht, sondern zum Beispiel um Mitarbeiterführung, da sind schon sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten. Jeder war schon mal in der Situation, ja, wo man sagt, okay, Mensch, das war herausfordernd, weil der Mitarbeiter hat sich überhaupt nicht auf mich eingelassen oder hat gedacht, er könnte mit mir nur über Emotionalität sprechen und nicht nur über diese klaren Fakten, sage ich mal. Ja? Und da muss ich sagen, ist die gemeinsame Schnittmenge doch sehr groß.
Ja, das habe ich auch so wahrgenommen tatsächlich. Zumal jetzt auch auf dieser Unternehmensseite im Moment viele die gleichen Herausforderungen haben, auch wenn es um den Unternehmensumbau, strukturelle Anpassungen und sowas geht. Ne? Und da habe ich jetzt auch in einem Vorgespräch mit einem anderen zukünftigen Gast, hatten wir auch darüber gesprochen, dass man sich da ja auch wirklich kollegial beraten kann. Wie geht ihr gerade mit Verkleinerung des Teams um oder wie geht ihr damit um, dass vielleicht Mitarbeitende entlassen werden müssen oder aber dass Umsetzungen geschehen müssen, also sprich, dass Mitarbeitende dann vielleicht in andere Bereiche versetzt werden müssen, weil eben aufgrund der Nachfrage bestimmte Bereiche verkleinert werden und sich dann da gegenseitig auch auszutauschen und vielleicht auch die guten Ideen von einem anderen Unternehmen mitzunehmen und zu sagen, das versuchen wir bei uns auch, wenn das bei euch geklappt hat. Das ist ja im Endeffekt ein Mentoring letzten Endes. Ja,
absolut. Ne? Und da, glaube ich, haben auch Produktionsleiterinnen nochmal eine andere Sichtweise drauf als Vertriebsleiterinnen zum Beispiel. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil man kann erstmal Ideen in einem geschützten Rahmen besprechen, bevor man jetzt im Unternehmen eine riesige Welle lostritt. Ja? Das finde ich eigentlich ganz reizvoll. Und es sind ja nicht nur Mitarbeitergespräche, es geht ja auch um Preisverhandlungen mit Kunden. Es geht um, wir hatten 2000, jetzt will ich nichts Falsches sagen, aber ich glaube 2022 war ja das große Schwierigkeit Materialverfügbarkeit. Ja? Wie kommuniziert ihr hier an Lieferanten? Ja? Da sind ja sehr, sehr viele Überschneidungspunkte, auch ohne in die komplette fachliche Tiefe zu gehen, wo man sich auf Führungsebene austauschen kann.
Ja, dass man ähnliche Management-Themen hat, egal was man jetzt herstellt oder welchen Service man anbietet. Aber auf Management-Ebene sind es viele ähnliche Themen, die man bearbeitet. Ja, wir sind schon am Ende.
Vielen Dank, Melanie.
Das ging jetzt ratzfatz. Wir könnten sicherlich auch noch eine halbe Stunde dranhängen, aber wir haben ja noch was zu tun. Liebe Isabel, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich habe wahnsinnig viel gelernt.
Das freut mich.
Gerade auch über das Pandonion. Danke. Pandonion, siehst du? Ich wusste zwar, wie es aussieht, aber ich wusste nicht, wie es heißt. Herzlichen Dank dafür, dass du die Idee des Netzwerks reingebracht hast. Ohne dich gäbe es uns ja nicht. Und wir treffen uns übrigens am 20. März. Mhm. Da gehen wir zusammen in unseren nächsten Event. Das ist ein Selbstbehauptungskurs. Da wird es sehr interessant. Dir wünsche ich noch einen schönen Tag.
Vielen lieben Dank.
Und euch allen sage ich bis bald. Tschüss.
Ciao.